Ich freue mich, mal wieder in Chemnitz zu sein. Als ich hierher fuhr, fiel mir etwas ein, das schon eine Ewigkeit zurückliegt. Da war ich so ungefähr 20 Jahre, irgendwas da ringsherum. Ein Kreisbrüdertreffen. Und auf den Kreisbrüdertreffen ging es um die Frage, was ist der Sinn des Kreisbrüdertreffens? Ich weiß nicht, wie man da drauf gekommen ist, jedenfalls stand die Frage im Raum. Und dann stand ein älterer Bruder auf und sagte etwas pathetisch, dass man sich doch freut, die Brüder wiederzusehen. Ich dachte innerlich, hä? Das soll der Sinn von Kreisbrüdertreffen sein? Heute, nach 40, 45 Jahren, habe ich zumindest ein gewisses Verständnis dafür, auch wenn ich es anders formulieren würde. Ist einfach schön, wenn man sich jahrelang kennt, mal wieder sieht. Herzliche Grüße auch von unserer Gemeinde in Oelsnitz. Dann hört die Freude aber schon erstmal wieder auf. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das nicht so fröhlich ist, das uns aber alle sehr stark betrifft. Es gibt in der Bibel ein Wort, im Griechischen nennt sich das Klipsis, im Deutschen heißt es Enge, Druck, Bedrückung, Bedrängnis, Drangsal, Trübsal, Todesnot. Ein griechisches Wort, das laufend in der Bibel vorkommt. Ich habe die Stellen nicht gezählt, es sind aber massig viele. Und wo etwas ausgedrückt wird, was uns eben alle betrifft. Die enge Pforte zum Beispiel wird mit dem gleichen Wort ausgedrückt. Die große Trübsal wird mit dem gleichen ausgedrückt. Wenn eine Frau entbindet, ist es das gleiche Wort. Ja, kommt laufend vor. Und ich möchte heute in 7 Bibelstellen, 7 Gedankenkreisen mal so ein Stück durchgehen. Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich auf die Zahl 7 komme bei sowas. Das soll natürlich keine Vollständigkeit ausdrücken. Man kann problemlos auch auf 10 oder 15 kommen, aber ich habe mich eben mal auf 7 begrenzt. Das Ganze hat einen Grund. In den letzten Jahren, wir haben ja alle eine persönliche Lebensführung, in den letzten Jahren hatten wir ständig mit Pflegefällen, auch mit Todesfällen zu tun. Und jetzt auch aktuell wieder. Mein Bruder hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Diagnose war Ende Mai. Wir waren miteinander auf der Landesgartenschau in Bayreuth, saßen am Kaffeetisch gegenüber. Ich schaute ihn an und stellte erschrocken fest, dass er ganz gelbe Augen hat. So dreckiges Sandgelb. Am nächsten Tag ging er zum Arzt, danach schnell ins Krankenhaus. Es war eben kein Gallenstau, sondern der Krebs war schon so weit gewachsen, dass er den Gallenkanal abgedrückt hat. Und die Diagnose war dann auch schnell, nicht mehr operabel, Chemotherapie sinnlos. Bereiten Sie sich auf Ihr Ende vor. Mitte August, das war konkret den 14. August, weiß ich deshalb, ja, muss ich jetzt nicht sagen, ich weiß es einfach. Am 14. August haben wir ihn und seine Frau besucht und haben auch noch eine Wanderung miteinander gemacht. War er körperlich noch recht kräftig. Er hat das Grab unserer Eltern frisch gestaltet. Ideen waren bei der Landesgartenschau in Oelsnitz gekommen und die wollte er gerne umsetzen und uns zeigen. Und dann standen wir dort am Grab unserer Eltern. Und dann sagte er plötzlich, hier drin will ich auch liegen. Und er wusste ja, dass das nur noch um eine kurze Zeit geht. Die statistische mittlere Erwartung ist ein halbes Jahr nach Diagnose. Und er ist auch jetzt bei seinen letzten Tagen. Also ich rechne jeden Tag jetzt damit. Wenn man den Satz hört, insbesondere natürlich seine Frau, ist das erstmal schockierend. Und dann sagte er, wir wollen doch an der Stelle einfach realistisch sein. Unser Leben endet. Und wir wissen doch, wo wir hingehen. Und es ist doch nicht so, meinte er, wie man das immer wieder auch von Christen hört, Gott muss uns doch heilen. Gott kann uns doch nicht so lassen. Und auch die Fragen, die ich auch in den letzten Jahren durch die verschiedenen Fälle immer wieder gehört habe, warum passiert mir denn das? Ich bin doch so Gott nachgefolgt. Warum passiert mir denn das? Warum hilft Gott mir denn nicht? Warum lässt Gott denn das zu? Wenn er Gott ist, er hat doch die Macht. Er kann das doch ändern. Natürlich kann er das. Aber warum soll er denn das immer? Und genau darauf antwortet die Bibel. Und da möchte ich heute ein Stück durch diese Punkte gehen. Zunächst drei Bibelstellen. Die erste Bibelstelle steht in Apostelgeschichte 14, Vers 21 und 22. Ich habe mir die Bibelstellen alle ausgedruckt, da brauche ich nicht so viel blättern. Und als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück und sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das steht zunächst hier ganz allgemein. Und man ist schnell dabei, da rein geistliche Bedrängnisse darin zu sehen. Die sind natürlich auch gemeint, aber nicht nur. Wir haben nicht nur geistliche Bedrängnisse, auch wenn alle körperlichen Bedrängnisse, seelischen, psychischen Bedrängnisse natürlich ein geistliches Moment haben, weil wir sie ja verarbeiten müssen. Aber es ist einfach das Bedrängtsein als Mensch zunächst gemeint. Eine ganz ähnliche Stelle steht in 1. Thessalonicher 3, die Verse 2 bis 4. Wir sandten Timotheus, unserem Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen. Dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Gott sei Dank müssen wir nicht in diesem doch recht trüben Gedankenfeld bleiben, sondern die Bibel ist eben auch Evangelium und das nicht nur begrenzt auf diese vier Evangelien, die wir so nennen, sondern die gute Botschaft zieht sich ja durch das gesamte Gotteswort. Eine letzte Stelle jetzt am Anfang aus Johannes 16, die Verse 32 und 33. Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat, und mich allein lassen werdet. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. So ein Wort ist ein Geschenk. Und ich denke, die meisten von uns werden diesen Vers zumindest so einigermaßen aus dem Gedächtnis kennen. Ich kann nicht zählen, wie oft ich diesen Vers schon gebetet habe und mir immer wieder ins Gedächtnis gerufen habe. Seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ja, wir haben manchmal einiges zu bewältigen. Und manchmal geht es auch an die Substanz. Das ist so in unserem Leben. Seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Auch aus der Bedrängnis heraus, die real da ist und die uns manchmal schon Mühe macht, umzugehen. Wenn ich bei meinem Bruder im Bett sitze, haben wir alle beide Mühe, dass wir die Tränen nicht immer freien Lauf lassen, dass wir überhaupt reden können. Und das ergreift mich auch jetzt, wenn ich dran denke. Das sind reale Bedrängnisse. Aber habt guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Bedrängnis ist nicht das Letzte. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen, ja, wie soll ich sagen, einzelnen Bibelstellen, einzelnen Gedankenkreise. Ich lese sie nicht einfach vor. Ihr merkt einfach, wenn ich beim 7. bin, sind wir dann am Ende. Das erste habe ich mal so formuliert: Bedrängnisse durch physische und psychische Schwäche durch biologischen Verfall. Wir alle werden ja älter und ich laufe heute nicht mehr so schnell wie eben damals vor 40, 45 Jahren. Und ich merke auch, ja, Orthopäde, ich habe eine Orthopädin in Chemnitz, wir kennen uns inzwischen recht gut. Und das war vor mehreren Jahrzehnten noch nicht so der Fall. Die Bibel schreibt dazu, Römer 8, Vers 22 und 23, im Grunde könnte man den ganzen Abschnitt lesen, aber dann würde es zu lange dauern. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur das, auch wir selbst. Denn Gott, denen Gott doch schon seinen Geist gegeben hat, als Vorschuss auf das künftige Erbe, auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Übrigens hatte ich am Anfang vergessen, ich zitiere mal aus der Elberfelder, einmal nach der neuen evangelistischen Übersetzung von Karl-Heinz von Eyden, und ich sage das nicht jedes Mal vorneweg, das merkt ihr dann schon beim Lesen. Die ganze Schöpfung seufzt. Und wenn die Schöpfung seufzt, dann dürfen wir das auch. Und ich denke, dass ich da zumindest, wenn ich die grauen Häupter bei uns ansehe, aber auch junge Leute wissen, was Krankheit sind, dann ist das schon manchmal zum Seufzen. Zurzeit bin ich in Behandlung, weil die Rückenschmerzen einfach nicht aufhören wollen. Beim Stehen und Laufen geht mir's gut, Sitzen macht mir schon Mühe und so weiter und so weiter. Kennen viele, da bin ich gewiss nicht der Einzige. Noch mehr macht mir Mühe, wenn ich einen Schnupfen habe. Dann weiß ich zwar sehr wohl, dass der bald wieder vorübergeht, aber das regt mich auf. Wenn der ganze Körper so belastet ist und nichts geht, obwohl man eigentlich gar nicht richtig krank ist, das macht mir Mühe und dann seufze ich manchmal. Ich will aber nicht bloß lustig drüber sprechen, sondern das erleben wir schon. Dass Krankheit, und da rede ich eben nicht bloß für meinen Bruder, aber natürlich sind meine Gedankenkreise zurzeit ständig bei Ihnen. Wir telefonieren verhältnismäßig viel und jetzt in den letzten Tagen fahren wir natürlich auch immer wieder hin und reden miteinander. Das ist schon aufwendig. Das ist schon aufwendig. Vor kurzem, wenn wir so alleine sind, reden wir auch sehr, sehr persönlich. Wir haben ein offenes Verhältnis zueinander. Ich fragte ihm, wie es ihm so geht. Er sagt, ach, bin herzlich dankbar, dass ich so im Frieden sein kann, zuversichtlich sein kann. Ich weiß doch, wo es hingeht. Ich habe nur Angst vor den letzten Tagen. Wie wird es sein, wenn die Schmerzen zunehmen, wenn nichts mehr geht, es geht jetzt schon fast nichts mehr, werde ich dann noch an Gott festhalten können? Diese Frage stellen viele. Werde ich dann noch an Gott festhalten können? Bleibe ich dann errettet? Sagt Peter, da musst du dir keine Sorgen machen. Du kannst Gott nicht festhalten. Aber Gott hält dich. Gott hält dich fest. Und das wirst du erleben bis zum letzten Augenblick. Ich wollte eigentlich erst später drauf kommen, aber es geht mir eben zurzeit tatsächlich sehr stark durch den Kopf. Und das passt ja auch zu diesen Seufzen am Anfang. Wir seufzen schon manchmal unter dem, was unser Körper so mitmacht oder eben auch nicht mitmacht. Und manchmal bedrängt uns das sehr. Und manchmal bedrängt uns das auch sehr von den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Denn wenn man Leid sieht und nicht helfen kann, ist das manchmal noch schlimmer, als wenn man es selber hat. Es bedrängt uns. Es gehört zu unserer Schöpfung dazu. Das ist nicht eine besondere Strafe Gottes. Das ist nicht, dass Gott mal weggeschaut hat und plötzlich nicht aufgepasst hat und uns das halt einfach passiert ist. Nein, Gott ist bei dem allen dabei und er leidet sogar mit. Wie sagt Jesaja und im Hebräerbrief wird es ja wiederholt, er hat alle unsere Schwächen getragen. Das ist das hebräische Wort für Krankheit. Schwäche und Krankheit ist im Hebräischen dasselbe. Er hat alle unsere Schwächen getragen oder unsere Krankheiten getragen, wie wir es ausdrücken wollen. Kommen wir zum Zweiten. Bedrängnis durch äußere Umstände. Da möchte ich eine Bibelstelle lesen, die mir so gut gefällt, auch wenn sie eigentlich was anderes ausdrückt. Steht in Amos 5, Vers 19. Es wird euch wie dem Mann ergehen, der vor den Löwen flieht und einem Bären in die Quere kommt. Hat er dann glücklich sein Haus erreicht, lehnt er sich an die Wand, so beißt ihn eine Schlange. Es ist hier die Selbstsicherheit Israels gemeint, der führenden Leute von Israel. Es geht hier eigentlich gar nicht so sehr um die Bedrängnis. Aber genau das, was hier ist, können wir erleben. War vor kurzem bei uns selbst. Die Tante von meiner Frau war ein Pflegefall. Von 2 Jahren war sie im Altersheim und wir haben sie in der Zeit begleitet. Dann wurde das Herz schwächer, das Wasser stieg in der Lunge und es ging ans Sterben. Das war der Sonntag. Nee, es war der Mittwoch. Am Freitag Es war der Mittwoch. Am Sonntag stürzt meine Schwiegermutter und bricht sich 4 Rippen, kommt ins Krankenhaus. Und am Dienstag stirbt dann ihre Schwester. Das heißt, alles wirklich auf einmal. Und die 2 Frauen, also insbesondere meine Schwiegermutter, die andere Sekretärin hat es ja nicht mehr so mitbekommen, hat er schon Mühe damit gehabt. Und am Mittwoch wird meine Frau von einem Auto angefahren mit dem Fahrrad und stürzt auch. Ist nichts Schlimmes passiert. War dann mit 14 Tagen Rückenschmerzen, war das dann abgegolten und mit 25 für die Fahrradbeule. Aber so passiert es halt manchmal, dass da alles auf einmal kommt. Und das kann wahrscheinlich auch jeder erzählen, dass es solche Phasen gibt. Und das hat auch nichts mit einer Strafe Gottes zu tun. Diese Frage ist mir oft gesagt worden oder gefragt worden, was habe ich denn getan? Kannst du mir an der Stelle helfen? Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe da manchmal innerlich Mühe, das auch ganz ernst und zugewendet zu beantworten. Der Herr hat doch alle unsere Strafen getragen. Es ist nicht so, dass wir Strafen zu tragen hätten. Gott ist sowas von barmherzig. Wenn Gott mit uns zurechtkommen will, dann hat er ganz andere Wege. Das ist seine Güte, die uns zur Buße führt. Da muss er uns nicht irgendwelche Strafen auferlegen. Das passiert einfach, weil wir leben. Das passiert, weil wir hier auf dieser Erde leben, die halt von Sünde geprägt ist. Und weil Finsternis jeden Tag um uns herum ist. Das passiert halt einfach. Und Gott ist trotzdem dabei mit seiner Güte und Kraft. Und wir sind einfach dankbar, dass meiner Frau nichts mehr passiert ist, dass es mit meiner Schwiegermutter glimpflich ausgegangen ist, dass es nur 4 Rippen sind und kein Oberschenkelhalsbruch und dass ihre Tante zumindest friedlich eingeschlafen ist. Ob sie beim Herrn ist, wissen wir nicht. Bedrängnis durch äußere Umstände. Das Dritte wirkt vielleicht ein bisschen seltsam. Ich habe es formuliert, Bedrängnis durch Loslassen. Natürlich gibt es da eine Bibelstelle, ich lese die auch zuerst, 2. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das Loslassen von Kindern ist natürlich manchmal eine Bedrängnis. Aber darum alleine geht's gar nicht, wenn es ums Loslassen geht. Wenn ein lieber Mensch von uns geht und wir das bewältigen müssen, dann ist das auch ein Loslassen. Loslassen von Gewohnheiten, loslassen von Lebensumständen, die wir gerne haben, loslassen von lieben Menschen macht uns Probleme. Und da sind die Kinder noch das Wenigste dabei, wenn es ihnen gut geht. Wenn es ihnen gut geht, lässt man sie ja gerne los, hoffe ich zumindest. Auch wenn es manchmal natürlich Mühe macht. Wir haben auch 3 Kinder und eine wohnt in München, andere wohnt in Blüdenscheid. Das ist alles weit weg. Da hat man höchstens mal eine telefonische Verbindung. Ist nicht immer schön. Man hat Sehnsucht nach ihnen und nach Enkeln, aber geht nicht immer so. Aber viel wichtiger ist, dass es ihnen gut geht. Trotzdem ist Loslassen nicht immer leicht. Und ja, mit meiner Schwägerin reden wir natürlich auch über dieses Loslassen. Ich bin froh, dass sie zumindest einigermaßen gefasst ist und sich jetzt auch schon 3 Trauerkleidung gekauft hat, weil man es ja sieht. Es sind nur noch Tage, die er leben wird. Seit 14 Tagen kann er keine Nahrung mehr zu sich nehmen, weil die Geschwulst den Magenausgang zudrückt, da geht nichts mehr raus. Er kann nur noch trinken und er liegt sozusagen da und wartet aufs Sterben und das muss man anschauen. Bedrängnis durch Loslassen. Dann kommen wir jetzt bei viertens mehr zu den geistlichen Bedrängnissen. Bedrängnis durch eigenes Fehlverhalten, Bedrängnis durch eigene Schuld, durch Sünde in uns. Psalm 32, das ist wohl der intensivste und der mir liebste Bußpsalm, den es überhaupt gibt, unter den Bußpsalmen. Psalm 32, 2 bis 4. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommerkluden. Auch wenn das poetisch ausgedrückt ist, ich finde das spitze, wie David das geschrieben hat. Und ich kann da jedes Wort nachvollziehen und ich denke, das können wohl alle hier, hoffentlich. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Tag und Nacht lastete auf mir. Wenn wir etwas verbockt haben, wenn wir Sünde getan haben, meistens ist es ja im zwischenmenschlichen Bereich, dann ist unsere aller Neigung erstmal, dass wir uns verteidigen. Wir sind Weltmeister da drin, die Sünde eher und die Schuld eher beim anderen zu suchen als bei uns selbst. Wir sind Weltmeister darin, uns zu verteidigen. Und oft können wir das recht gut und lang und intensiv und mit vielen Worten. Gottes Güte ist es, so steht es in Römer 2, Vers 4, Gottes Güte ist es, die uns zur Buße leitet, die uns begreiflich macht, lieber Freund, nicht bloß der andere, du auch. Vor kurzem hatte ich ein Problem mit einem Bruder aus unserer Gemeinde. Er hat öffentlich mich also ziemlich heftig angegangen. Da ging eine ganze Geschichte voraus, mit eigentlich kaum mit Worten, aber mit Emotionen, sowohl von ihm als auch von mir. Und das war dann der Gipfel. Eindeutig lag das an ihm, denn ich habe nicht gesprochen, sondern er, und heftig. Und ich war sehr verletzt. Dann hatten wir Allianzabend, bin zu ihm hin und sagt, wir müssen miteinander reden. Und das habe ich ihr nicht freundlich gesagt, sondern in den, ja, ich hatte Mühe, das zu verarbeiten. Und er auch. Dann sind wir miteinander spazieren gegangen. Dann waren wir beide von Gott schon so weit gebracht, dass wir bereit waren, auf den anderen zu hören. Ist man ja gar nicht immer. Aber das war Gnade Gottes, dass wir uns beide gefragt haben, ja, was hast du denn für ein Problem mit mir? Dann haben wir beide, wir haben gar nicht so viel gesprochen, mit wenigen Worten, aber sehr deutlichen Worten, uns das gesagt. Und dann haben wir beide begriffen, dass wir auch beide schuld sind. Ich habe ihn verletzt und er hat mich verletzt. Das haben wir beide begriffen. Und dann haben wir uns die Hand gegeben, sind nach Hause gegangen. Das hat noch eine Weile gedauert. Es braucht manchmal eine Weile, bis die Gefühle wieder hinterherkommen. Also ich wäre ihm an dem Abend nicht unten heiß gefallen und er mir auch nicht. Wir haben uns gesagt, ist wieder gut, wir wollen miteinander leben, auch miteinander arbeiten und kein Problem mehr miteinander haben. Aber es hat schon noch ein paar Tage gedauert. Das erleben wir. Und es ist Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, wenn uns unsere eigene Schuld wirklich bewusst wird. Manchmal erlebe ich das, glücklicherweise nicht allzu oft, dass ich nachts aufwache oder munter bin. Wenn man im vorgerückten Alter ist, braucht man ja nicht mal so viel Schlaf. Und dann fällt mir manchmal etwas ein, das waren Kindertagen oder in meinen Jugendtagen, wo ich etwas angestellt habe. Dann wird mir siedend heiß und dann wird mir bewusst, das hat mein Herr doch längst vergeben. Und ich kann ruhig werden darüber. Das weiß ich auch von anderen, ja, dass das so ist bei ihnen. Mag nicht jeder so erleben, ich erlebe das. Und das ist schön. Das ist schön zu wissen, das ist wirklich weg. Es ist real passiert. Ich kann es auch nicht rückgängig machen. Ich kann mich in den meisten Fällen nicht mehr entschuldigen. Oft leben diese Leute nicht mal mehr. Aber es ist erledigt. Es ist komplett erledigt und ich kann aufwachen und völlig fröhlich sein, muss nicht mehr darüber nachdenken, weil Jesus Christus, mein Herr, dafür am Kreuz gestorben ist und ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss. Dann gibt es aber ein weiteres Problem. Fünftens, Bedrängnis durch fremdes Fehlverhalten, durch Schuld von anderen, durch Sünde in anderen, die uns bedrängt. Das ist jetzt ein bisschen längerer Bibeltext, 5 Verse aus Philipper 2, 1 bis 4. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen und lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Und danach kommt dann Vers 5, was wir zur ersten Stunde lesen, dass Jesus Christus in seiner Haltung, wie er die Herrlichkeit für uns verlassen hat, uns ein Beispiel gegeben hat. Es gibt nur einen Grund, weshalb Paulus das schreibt, weil es Streit gab in der Gemeinde, weil das halt nicht gelebt wurde, sondern weil er die Philipper ermahnen musste, dass sie doch so leben, Liebe Leute, ihr habt doch alle die gleiche Vergebung erhalten. Vertragt euch doch miteinander. Schaut nicht bloß darauf, dass es euch selber gut geht und dass euer Wille erfüllt wird und dass ihr Recht habt, sondern dass auch der andere bedacht wird. Jede Gemeinde hat da das gleiche Problem. Keine Gemeinde kann ohne diesem Problem leben und jede Gemeinde muss auch damit umgehen. Ansonsten funktioniert Gemeindeleben überhaupt gar nicht. Bedrängnis, weil mir andere komisch kommen, weil mich andere nicht beachten, weil andere mir dumm und flapsig gegenübertreten und so mit mir reden, weil andere überheblich mir gegenüber sind und so weiter und so weiter und so weiter. Das erleben wir. Und darunter leiden wir mitunter, wie wir eben auch unter Menschen leiden, auch unter den Geschwistern. Gut ist es, wenn man an der Stelle auch bedenkt, dass es eben nicht bloß die anderen sind, sondern auch wir. Denn auch wir sind ja nicht immer diejenigen, die andere bedenken, die anderen gegenüber freundlich sind. Manchmal läuft uns eine Laus über die Leber. Und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist ein Gedankenkreis, der muss ich nicht weit ausführen. Da gehört ureigenst zu unserem Leben dazu. Gott sei Dank erleben wir es aber auch, dass Gott uns an der Stelle immer wieder zurück und auch zurechtbringt und uns hilft, miteinander auszukommen. Wie Paulus das in Kolosserbrief 3 sagt, ertragt euch einander in Liebe. Ohne Gottes Hilfe funktioniert Gemeinde nicht. Aber mit kann sie eben funktionieren. Gott sei Dank. Und jetzt kommen wir langsam zu den schärferen Dingen. Der sechste Punkt, Bedrängnis durch Anderssein um des Glaubens willen. Erleben wir hier in Deutschland weniger. Zu DDR-Zeiten haben wir es schon erlebt. Ich lese erst mal. Johannes 15 habe ich an der Stelle, 18 bis 20. Wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt daran, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Es gibt Christen, und das sage ich nicht irgendwie, wie soll ich das formulieren, jetzt eher heischend, also das sage ich nicht abwertend, so ist wahrscheinlich besser. Es gibt Christen, denen macht es große Mühe, schon alleine, wenn man über sie spöttisch lacht, weil sie Christen sind. Mir machen andere Sachen Mühe. Das stört mich persönlich nicht ganz so sehr. Aber das habe ich schon mehrmals erlebt, auch wenn man so in evangelistischen Aktionen ist, wenn dann gelacht wird. Da haben manche richtig große Probleme damit. Das hat einfach was mit der persönlichen Psyche zu tun. Heute haben wir stärker das Problem des IS. Was man da hört, das ist schon grauslich. Vor einigen Jahren war ich mit Dietmar Meier in Syrien. Dietmar hat ja angefangen gehabt, so eine Doktorarbeit zu schreiben, aber wird sie wahrscheinlich nicht beenden, über die alte syrische Kirche, beziehungsweise überhaupt über die alte Kirche, und hat dort so Studienreisen organisiert. Und in Syrien gab es ja ganze Dörfer, also komplette Dörfer, wo nur Christen wohnten. Orthodoxe Christen. Und ich muss zugeben, wir waren auch dann in so Gottesdienststätten, vielen Bildern. Als Freikirchler hat man eine gewisse Mühe, an der Stelle nicht herabzuschauen. Was sind denn das für Christen? Christen zweiter Ordnung, orthodoxe Christen. hat man schon eine gewisse Mühe. Diese Art, wie Sie Gott nachfolgen, widerspricht mir vollständig. Also mich vor ein Bild hinzuknien und so weiter. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen. Ich denke, ihr kennt alle den Gedanken zumindest nachvollziehen. Was diese Christen, sage ich mir heute, was diese Christen bewältigen, es erleben, dass ganze Dörfer ausgelöscht werden, komplett weg, zerstört. Wie sie erleben, dass sie gefoltert werden, vergewaltigt werden, fliehen müssen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen. Und trotzdem fest im Glauben bleiben. Das fordert schon meine ganze Hochachtung. Ob ich als doch viel besserer Christ, in Anführungsstrichen natürlich, das so bewältigen würde, das möchte ich überhaupt nicht beantworten. Es ist schon erstaunlich, was Menschen um des Glaubens willen wirklich erleiden. Das ist bei uns heute nichts in Deutschland. Natürlich ist auch die eine oder andere Anfechtung da. Und manchmal sind die Anfechtungen vielleicht größer. Wenn ich das vergleiche mit der Zeit in der DDR und heute, dann sind meine Anfechtungen heute eher größer als zur Zeit in der DDR, wo man sich jeden Tag bewähren musste. Ich war Abteilungsleiter in der Elektronik. Jeder wusste, dass ich Christ bin. Da wurden ganze Parteiversammlungen, war ich ein Hauptthema gewesen. Da wusste ich jeden Tag, von früh weg bis abends, das war früh mein erster Gedanke und abends mein letzter Gedanke, dem Tag musst du dich wieder bewähren. Und wenn man darin lebt, das ist verhältnismäßig leicht. Man geht ja ganz bewusst da rein. Heute kommt es so unterschwellig, die Anfechtungen alle. Da kann man sich nicht drauf einstellen. Und wie in viele Anfechtungen purzel ich auch rein, immer wieder. Bedrängnis durch Anderssein. Das erleben wir als Menschen, als Christen. Und das ist manchmal, ist das wirklich eine Bedrängnis, die nicht leicht ist. Ich komme zum 7. Punkt und damit schon fast zum Ende. Bedrängnis durch den Bösen an sich. Bewahre uns vor dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung. Das ist eine Bitte des Vaterunsers, die ich gerne und oft mitspreche in Allianzveranstaltungen. Bewahre uns vor dem Bösen. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Das schreibt Petrus im 1. Petrusbrief an Christen in der Bedrängnis, also in der Christenverfolgung. Und da geht es ja nicht um das Brüllen des Löwen, auf das man sich einstellen kann und womöglich ausreißen kann, sondern dann geht es um das Ziel, jemanden vom Glauben abzubringen. Das ist das Ziel des Teufels, dass er uns das alles, was im Leben geschieht, wo er beteiligt ist, wir wissen ja nicht, an was alles er beteiligt ist, dass er aber an alles, woran er beteiligt ist, uns vom Glauben abbringt. Nicht uns mal bloß die Nadelstiche versetzt, sondern vom Glauben abbringt. Das ist das Ziel des Teufels. Und den haben wir eigentlich nichts entgegenzusetzen. Das müssen wir auch gar nicht erst versuchen. Das können wir nicht. Ich schließe mit zwei Versen, die das Ganze abrunden sollen und die uns wieder den Blick weg vom Teufel auf unseren gnädigen Gott und Heiland bringen sollen. Zwei Bibelstellen, eine aus dem Philipperbrief, eine aus dem Johannesevangelium. Philipper 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich bin von Herzen dankbar, dass es solche Verse gibt. Gerade wenn man so im persönlichen Gespräch mit bedrängten Geschwistern ist. Unser menschlicher Trost reicht nicht allzu weit. Und oft habe ich so den Eindruck, das, was du denkst, sag lieber stecken. Man hat ja auch die Furcht, wie kommt es jetzt beim anderen an? Ist das, was ich denke und sagen will, denn überhaupt wirklich Trost? Aber es gibt Bibelstellen und das ist eine davon. Vielen Menschen habe ich das schon sagen können und bin persönlich da auch fest davon überzeugt. Klar, steht ja da und Gottes Wort ist wahr. Der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, er wird dieses Werk auch weiterführen und zum Abschluss bringen. Nicht wir halten Gott fest, Gott hält uns fest. Und Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir hören nicht immer bloß Gottes Stimme. Wir hören so manches Mal auch auf die Stimme des Teufels. Und wir geben dieser Stimme des Teufels manchmal auch nach. Und wir alle bringen es fertig, mit Absicht zu sündigen. Ganz bewusst und mit Absicht zu sündigen, bringen wir alle fertig. Aber Gott sei Dank lässt uns Gott trotzdem nicht los. Wenn wir an ihm bleiben wollen, wenn wir im Glauben bleiben wollen, werden wir das immer und immer wieder erleben, dass Gott zu uns spricht, wenn es nötig ist, uns zur Umkehr bringt oder uns einfach tröstet und uns beschenkt. Meine Schafe hören meine Stimme. Gott redet zu uns. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und niemand ist in der Lage, sie aus meiner Hand zu reißen. Gott sei Dank.